Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo, mein Name ist Anna Thalhammer. Ich bin Chefredakteurin vom Profil. Willkommen beim Politik Podcast. Diese Woche sitzt bei mir Stefan Milcher, mein Chefreporter, und wir haben eine Geschichte zusammen recherchiert, über die wir gerne sprechen wollen würden. Sie trägt den Titel Teherans Terror. Sie dreht sich um den Iran, der ja momentan für viel Wirbel auf der Welt sorgt. Alle warten gespannt, wie werden die Eskalationen zwischen Israel und dem Iran weitergehen. Und wir haben uns angeschaut, was denn der Iran in Europa und vor allem in Österreich so treibt, und waren dann doch recht erstaunt. Das ist nämlich so einiges. Stefan, was war denn für dich am meisten überraschend?
Naja, ich glaube, wir haben da zwei Ebenen. Das eine ist eine Ebene, die man sieht, und auf der sieht man auch schon einiges. Also da gab es doch zuletzt einen iranischen Botschafter in Österreich, der auf Twitter ganz offen mit der Hisbollah sympathisiert hat, nämlich so weit, dass er deswegen sogar vom Verfassungsschutz, also von der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, angezeigt wurde, weil er doch möglicherweise in Konflikt mit dem Verbotsgesetz gekommen wäre. Und wie man sieht, hat sich dafür eine Lösung ergeben, muss man fast sagen. Wir haben nämlich nachgefragt beim Außenministerium, und siehe da, der Botschafter ist nicht mehr im Land.
Ja, das hat sich zeitlich offenbar ganz gut ergeben. Vielleicht noch ergänzend zu sagen, was hat das mit dem Verbotsgesetz auf sich? Es gibt ein Verbotsgesetz, das besagt, dass gewisse Zeichen nicht gezeigt werden dürfen, zum Beispiel von Terrororganisationen. Als solche ist die libanesische Hisbollah eingestuft, und der iranische Botschafter zu Wien hat eben diese Flagge gepostet, und das darf man nicht. Aber nicht nur das, er wurde damals ordentlich gerügt und gesagt, das geht nicht, du. Und dann hat aber die iranische Botschaft sogar ein zweites Mal eine Drohung gegen Österreich, kann man sagen, abgesondert. Da wurde geschrieben, sollte das zionistische Regime es wagen zu reagieren oder weitere bösartige Handlungen begehen, wird eine nachfolgende und vernichtende Antwort erfolgen. Also sie haben damit Israel gemeint. Und dann, den regionalen Staaten und den Unterstützern der Zionisten wird geraten, sich von diesem Regime zu distanzieren. Gut, jetzt ist das so, dass Österreich seit den Anschlägen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 relativ wenig Zweifel daran gelassen hat, auf welcher Seite das Land steht oder die offizielle Regierung steht. Und ja, man hat das mit großer Empörung wahrgenommen, hat dann noch einmal den Geschäftsträger einbestellt, und man hat sich offenbar hinter den Kulissen geeinigt, bevor man jemanden aus dem Land schmeißt, dass der dann doch vielleicht selber gehen möge. Und wir warten jetzt ganz gespannt darauf, wer denn der neue Botschafter in Österreich wäre. Aber Stefan, du hast noch einen spannenden Fall gefunden, der auch mit der österreichischen Botschaft zu tun hat. Das ist ja offensichtlich nicht das erste Mal, dass dort einigermaßen originelle Menschen arbeiten.
Ja, manchmal ist es nicht der Botschafter als solcher, der die spannendste Person in der Botschaft ist, sondern manchmal ist es der dritte Botschaftssekretär. Das ist jemand, der in der Öffentlichkeit nicht auffällt. Außer in diesem Fall, wo der Mann dann tatsächlich nämlich einmal mit einem Sprengsatz im Auto unterwegs war, um den an mögliche Attentäter zu übergeben. Wenn wir da einen Schritt zurückgehen, der Mann, um den es hier geht, der heißt Asadollah Asadi, war eben offiziell dritter Botschaftssekretär an der iranischen Botschaft in Wien und ist dann aufgeflogen, als er sowas wie der Drahtzieher hinter einem Attentatsversuch auf eine große Konferenz von iranischen Auslandsoppositionellen in Frankreich gewesen ist. Da ist dann einiges ans Tageslicht gekommen. Letztlich kann man davon ausgehen, dass der Mann ein Geheimdienstoffizier war und von Wien aus ein ganzes Netz an iranischen Agenten oder eigentlich Informationszuträgern vermutlich dirigiert hat. Es hat sich dann gezeigt, er zum Beispiel in Belgien mit einem iranischstämmigen Ehepaar kooperiert, die er über Jahre hinweg dafür bezahlt hat, Informationen über die iranische Opposition zu liefern. Es gab dann noch einen weiteren Belgier, bei dem gab es dann eine Hausdurchsuchung, da hat man Dinge gefunden wie als USB-Sticks getarnte Aufnahmegeräte, Brillen mit eingebauter Kamera, und solche Leute haben dem iranischen Geheimdienst und dem Mann, der da in Wien gesessen ist, Informationen zugespielt und haben dafür ordentlich Geld bekommen. Wir reden davon, also Hunderttausenden Euro, die da im Laufe der Jahre geflossen sind. Ja, und irgendwann einmal wollte man offensichtlich mehr. Irgendwann einmal ist es darum gegangen, dass man auf einer großen Konferenz in Frankreich, wo zigtausende Leute erwartet wurden, einen Sprengsatz detonieren lässt. Und dieser Ayatollah Assadi war eben da in Wien stationiert und soweit wir aus belgischen Gerichtsakten herauslesen, ist er in den Iran geflogen, hat dort einen Sprengsatz entgegengenommen, der dürfte dort auch getestet worden sein und hat dann einen so gebauten, quasi halben Kilo ungefähr schweren Sprengsatz im Diplomatengepäck und in einem Linienflugzeug nach Wien gebracht und den dann im Auto, übrigens mit seiner gesamten Familie drin, auf eine unter Anführungszeichen Urlaubsfahrt nach Deutschland und Luxemburg mitgenommen, um ihn dann dort an das belgische Ehepaar zu übergeben, das ihn einschleusen hätte sollen bei der Konferenz. Dass das aufgeflogen ist, liegt daran, dass die Geheimdienste, nämlich die westlichen Geheimdienste in dem Fall, ihre Arbeit gemacht haben und die belgischen Behörden gewarnt haben. Es ist dann schon, als der Sprengsatz übergeben wurde, eine Observierung gelaufen. Es sind die Telefone überwacht worden und man hat diese Leute aus dem Verkehr gezogen und nach hat sich dann gezeigt, wie viel da tatsächlich auch auf österreichischem Boden passiert ist. Das ist monatelang vorher vorbereitet worden. Die belgischen Zuträger bzw. Attentäter, die da mitwirken hätten sollen, haben ihren Führungsoffizier auch in Österreich getroffen. Da ist man mal gemeinsam Zug gefahren von Wien nach Salzburg zum Beispiel, um unbeobachtet in einem Abteil in Ruhe reden zu können, wo es halt keine Überwachungskameras gibt. Also da zeigt sich schon, Wien als Hauptstadt der Spione und als Zentrum für europäische Spionageangelegenheiten wurde und wird wahrscheinlich vom Iran bis heute gerne genutzt.
Wien ist ja, man nennt das auch die Hauptstadt der Spione. Es gibt mehrere Länder, die hier Botschaften in Superlativgröße haben, also die größte europäische Botschaft betreiben hier die Russen, auch die Amerikaner haben einen guten Stützpunkt, ja, die Weltmächte. Und der Iran, der gern eine Weltmacht wäre, spielt hier natürlich auch groß mit. Man kann getrost sagen, dass die Botschaft in Wien die zweitgrößte und auch zweitwichtigste Europas ist. Und ja, da geht es ordentlich zu. Und in letzter Zeit werden da auch sehr vermehrt Aktivitäten wahrgenommen. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass Wien als Standort an sich interessant ist, vor allem was die UN betrifft, was die Atombehörde betrifft. Das ist für den Iran natürlich ein riesiges Thema. Der zweite Grund hat mit der Schwäche der russischen Geheimdienste zu tun. Putin ist gerade mit einem Krieg beschäftigt. So wie er den führt, das finden nicht alle nur unbedingt super. Die russischen Dienste waren nie eine Einheit, sondern da hat es immer große Konkurrenzkämpfe untereinander gegeben. Und je brenzliger die Situation wird, desto fragiler wird diese Sache. Was den Iran betrifft, gibt es vor allem zwei Geheimdienste, die wichtig sind. Das eine ist der MUIS, das ist sozusagen der staatlich gelenkte. Der zweite wird mehr vom Klerus gelenkt, der im Iran eigentlich das Land regiert. Das sind die sogenannten Revolutionsgarden. Und diese Revolutionsgarden haben in Europa in den vergangenen Jahren offensichtlich so einige Fälle gelenkt und einige Attentäter gelenkt. Man sieht jedenfalls, dass sich der Iran, abgesehen von seinen Botschaftsmitarbeitern und seinen offiziellen Diensten, doch sozusagen Menschen bedient, die als Söldner funktionieren. Also man kauft sich Gangster, Mörder und Attentäter. Im Juni 2024 kam es etwa zu einem Anschlagsversuch auf den niederländisch-iranischen Dissidenten Siamak Tahambsbi in Haarlem in den Niederlanden. Und der ist beschuldigt worden, die Diaspora gegen das Regime aufzustacheln. Und ja, nach ein paar Einschüchterungsversuchen, die nicht funktioniert haben, ist offensichtlich ein Mord in Auftrag gegeben. Der verdächtige Attentäter war ein Tunesier, der eben im Auftrag des Staates gehandelt haben soll. Noch laufen die Ermittlungen. Im Dezember 2023 ging in Großbritannien ein spannender Prozess über die Bühne und da führt die Spur auch wieder nach Österreich. Ein Grazer mit tschetschenischen Wurzeln ist verurteilt worden, weil er den oppositionellen Fernsehsender Iran International in London dann doch ein bisschen zu auffällig ausspioniert hat. Und das Gericht hat das deutlich als Vorbereitungshandlung auf einen Terroranschlag gesehen. Ebenfalls im Dezember 2023 ist ein 36-Jähriger in Deutschland verurteilt worden, weil er im November 2022 einen Molotow-Cocktail auf eine Schule geschmissen hat. Das ist nicht so angekommen, gut angekommen. Eigentlich wollte er es auf eine Synagoge werfen und ja, hat sich dann offenbar im Gebäude geirrt. Man hat dann bei den Ermittlungen herausgefunden, dass er diese Tat mit Hintermännern im Iran verabredet hat. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf hat festgestellt, dass offenbar die Iranische Republik Auftraggeber dieser Geschichte ist. Damit zusammenhängend gibt es noch einen weiteren Fall. Es gibt einen Mann, der heißt Ramin Yekta-Parast, in Deutschland ein nicht unbekannter Krimineller, ein Deutsch-Iraner, war Chef der Hells Angels und anderer gefährlicher Motorradgangs, der auch wegen schwerer Verbrechen und Mordverdachts am Ende gesucht wurde. Er ist in den Iran geflüchtet und dort im Frühjahr 2024 auf offener Straße erschossen worden. Man geht davon aus, dass das eine israelische Operation war. Stefan, du hast auch noch weitere Beispiele gefunden.
Also wie das im Detail funktionieren kann mit dem Anheuern von, sagen wir es rundheraus, Gangstern für Auftragsmorde im Sinne des iranischen Regimes, das hat auch oder ist dabei, die Staatsanwaltschaft in New York aufzuarbeiten. Da gab es einen Anschlagsversuch auf eine in New York lebende Regime-Kritikerin und dazu gibt es mittlerweile eine Anklageschrift, in der man das recht detailliert nachlesen kann, bis hin zu Chatnachrichten, die die Auftraggeber und der das ausführen hätte sollen, miteinander ausgetauscht haben. Da reden wir eigentlich von einer osteuropäischen Mafia-Bande, die unter dem Label dieser organisierten Kriminalität, das nennt sich Diebe im Gesetz, denn so nennen sich eigentlich die Großkriminellen in Osteuropa. Und da sieht man, wie die Kommunikationskette im Iran beginnt, dann über zwei Leute läuft, die einerseits in Tschechien, andererseits in Slowenien sitzen und die dann wiederum ein Bandenmitglied haben, der eigentlich in den USA lebt und den man dann für so etwas aktivieren kann. Dem wurden dann $35.000 geschickt, die hat er genutzt, um sich eine Art Kalaschnikow chinesischer Produktion zuzulegen und mit der hat er sich dann tagelang in Wahrheit ins Auto gesetzt vor der Tür von dieser Regimekritikerin und die hat halt zunächst das Glück gehabt, dass sie einfach nicht vor die Tür gegangen ist. Also man sieht dann den Chatnachrichten an, was sie sogar überlegt haben, um sie herauszulocken, bis hin zur Frage, ob man nicht anläuten könnte, um sie zu fragen, ob man Blumen in ihrem Garten pflücken könnte. Letztlich dürfte sich der dann so auffällig verhalten haben, dass der Betroffenen irgendwas komisch vorgekommen ist. Die ist auf unbeobachtetem Weg aus dem Haus gekommen und die Polizei hat den Mann dann wegen einer Verkehrsübertretung aus dem Verkehr gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes, und ihm dann die schwere Bewaffnung sichergestellt und ist jetzt dabei, diesen Fall aufzuarbeiten. Es hat eine Auslieferung dann auch gegeben aus Tschechien, wo eben einer der Mittäter saß. Und da sieht man so ganz gut die Kette, wie so etwas vom Iran aus über mitunter Zwischenstationen dann gesteuert wird.
Also man kann festhalten, bisher haben wir zwei große Achsen. Das eine sind die offiziellen Geheimdienste, die auch gerne mal in den Botschaften sitzen. Das zweite Bein, auf das sich der Iran im Kampf gegen Oppositionelle und andere unangenehme Menschen, für sie unangenehme Menschen stützt, das sind diese sogenannten Proxy-Agenten. Also Menschen, die man für Anschläge bezahlt. Und dann gibt es noch eine dritte große Achse, über die man versucht, Macht auszuüben, und das sind Vereine. Da gibt es zum Beispiel in Großbritannien ein sehr großes Netzwerk, das Islamic Center of England. Der Leiter dieses Zentrums wurde von Irans oberstem Führer, religiösen Führer Ayatollah Khamenei, ernannt und ist damit dessen offizieller Vertreter. Und ja, dieses Zentrum wird als Fokus eines umfangreichen Netzwerks iranischer Einflussnahme gesehen und wurde im Mai 2023 deswegen auch zugesperrt. Auch in Deutschland ist man relativ rigide gegen eine ähnliche Vereinigung vorgegangen. Da hat es im November 2023 an 54 Objekten in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen Hausdurchsuchungen gegeben. Es geht da um den Verein Islamisches Zentrum, das war der Träger der sogenannten Imam Ali Moschee in Hamburg, die Blaue Moschee, die man am Ende des Tages auch zugedreht hat, und der Leiter dieses Zentrums wurde des Landes verwiesen. Ja, und Stefan, du warst doch in Floridsdorf und hast dort auch was gefunden.
Ja, auch in Österreich gibt es ein Imam Ali Zentrum, wie es so schön heißt, eben im Wiener Bezirk Floridsdorf. Und die sind in den vergangenen Jahren immer wieder auch auffällig geworden. Unter anderem haben sich Leute aus diesem Zentrum, so Führungspersönlichkeiten aus diesem Zentrum, rund um die sogenannten Al-Quds-Demonstrationen hervorgetan. Das ist ein Tag, an dem in Wahrheit die Vernichtung Israels propagiert wird im Namen des Iran. Ich glaube, bis 2018, 2019 gab es dazu auch jährliche Demonstrationen in Wien, und da ist auch dieses Zentrum immer wieder aufgefallen. Es gab auch noch andere Kritikpunkte, und das Zentrum ist insofern interessant, weil das auf einem Grundstück steht, das dem Iran gehört. Also da hat das Land, der Iran, dieses Grundstück gekauft und hat allerdings ein bisschen übersehen bei dieser ganzen Aktion, dass das in einem Gewerbegrundstück steht und man dort eigentlich kein religiöses Gebäude, keine religiöse Einrichtung in dem Sinn betreiben kann. Also man kann dort nicht ganz offensichtlich sozusagen eine Moschee hinstellen. Es hat über die Jahre immer wieder Versuche gegeben, dort Dinge umzubauen und vielleicht auch ein bisschen in die Richtung einer religiösen Nutzung, einer offiziell gestatteten religiösen Nutzung zu bringen. Und wir haben gefunden, ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wien aus dem Jahr 2021, wo einer dieser gescheiterten Umbauversuche sozusagen verhandelt wurde vor Gericht. Und das ist insofern interessant, weil das Gericht auch Aussagen trifft über Firmen, die im Umfeld von diesem Zentrum operieren oder die da eigentlich auch teilweise dahinter stehen oder eine wichtige Rolle spielen. Und zu einer dieser Firmen hat das Gericht festgehalten, dass das eine ausgelagerte Kulturabteilung der iranischen Botschaft wäre. Das ist doch sehr eigenartig, weil die iranische Botschaft hat eigentlich eine offizielle Kulturabteilung, die sitzt auch in Wien, in einem anderen Bezirk. Also dass das eine Art offizieller Betrieb des Irans oder der iranischen Botschaft wäre, eigentlich inoffizieller Betrieb wäre, das ist doch neu und zeigt wohl, dass es da noch eine engere Verbindung gibt, als man bis jetzt wusste.
Dass man jetzt plötzlich in ganz Europa sehr aktiv gegen den Iran vorgeht, hat wohl damit zu tun, dass man sich dieser Aktivitäten schon bewusst war, nur jetzt ist halt eine gewisse Schwelle überschritten und man merkt schon, die diplomatischen Spannungen zwischen dem Westen und dem Iran werden größer. Und ja, seit den Anschlägen des 7. Oktober in Israel haben europäische Staaten doch begonnen, mit aller Härte gegen die Aktivitäten des Iran vorzugehen. Das kann man auch im Licht der Unruhen rund um den Nahostkonflikt sehen, weil schon der dringende Verdacht besteht, dass Proteste und Unruhen sowohl von Russland als auch vom Iran instrumentalisiert und geschürt werden. Und wenn Russland und Iran eines wollen, dann ist es, unsere Gesellschaft zu spalten. Was dagegen hilft, ist Transparenz. Das ist etwas, was wir mit unserer Arbeit versuchen herzustellen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.